Es ist für mich ein Riesenprivileg, heute mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Ich genieße das, Gottes Wort lesen zu dürfen. Und ich liebe diese Momente, wo Gott durch sein Wort einem etwas sagt. Wo man spürt und merkt, hier, das sind nicht einfach nur Worte auf dem Blatt Papier, nicht einfach irgendwelche Zeilen oder Ideen von irgendjemandem, der vor 1000, 2000, 3000 Jahren gelebt hat, sondern hier spricht Gott mich an. Das ist absolut genial. Und was passiert, wenn Gott einen anspricht, das merkt man immer dann, wenn es in die Tiefe geht. Wenn Gott jemanden anspricht, dann geht das enorm tief. Und mein Gebet war es für diese Woche und für heute Morgen, dass genau das passiert, dass Gott zu uns redet. Darf ich mal so schnell in die Runde fragen, wer spielt denn Lotto? Darf ich das mal? Keiner? Wow. Okay, also dann muss ich euch informieren. Diesen Samstag waren über 2,2 Millionen Franken im Jackpot. Wahrscheinlich hat ihn einer abgeräumt vor kurzem. Über 2,2 Millionen, denn niemand macht mehr Millionäre, gell, als Swiss Lotto. Was könnte man nicht alles machen mit so 1, 2, 3 Millionchen? Da hätte ich schon so ein, zwei Ideen, was man alles machen kann. Aber die Geschichte von Swiss Lotto zeigt, dass nicht jede Entscheidung, mit diesem Geld umzugehen oder wie Leute mit diesem Geld umgegangen sind, gut war. Da gibt es zum Beispiel den Berner Oberländer Installateur Werner Brunni, der 1979 1,7 Millionen Franken gewann. Er verspekulierte das mit einem Mehrfamilienhaus und verlor alles. Er war natürlich schlau, schrieb danach noch ein Buch über seinen Lottogewinn. Lottokönig heißt dieses Buch und hat da vielleicht noch ein bisschen Geld mitgemacht. Dieter Heininger gewann 1,8 Millionen Franken, kündigte seinen Job und versuchte sich als Bootsverleiher in Israel. Das Problem war, das Boot lief auf ein Riff auf und sank. Ein anderer, ein Tüftler aus der Ostschweiz, wollte seinen Gewinn investieren und versuchte so ein Spielzeugsystem mit Kunststoffklötzchen auf den Markt zu bringen. Nach einiger Zeit geriet er aber mit der Steuerbehörde in Clinch und landete 2006 im Gefängnis. Mir müsste man mal das Geld geben, so 2, 3 Millionchen. Also ich könnte wesentlich bessere Entscheidungen treffen als diese Zocker. Das Erste, was ich machen würde, ich würde mir eine Go-Kart-Bahn so in den Garten bauen. Für die Kinder natürlich, für die Kinder. Diese Lottogewinner, das ist schon ein Phänomen. Plötzlich sitzen die da auf einem Haufen Geld. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich ihnen. Sie erleben eine Freiheit, die sie sonst nie bekommen könnten. Was soll ich denn zuerst kaufen? Wo soll ich investieren? Aber durch ihren Umgang mit diesem Gewinn wirft es sie noch weiter zurück als dorthin, wo sie vor dem Gewinn gewesen sind. Der eine landet im Gefängnis. Ich habe von einem gelesen, der sich das Leben genommen hat, als er alles verloren hat. Das heißt, der Umgang mit dieser neu gewonnenen Freiheit und dem Riesengewinn, den diese Leute hatten, führte dazu, dass sie noch weiter zurückfielen als davor. Genau das geschieht manchmal auch mit Kindern Gottes. Das geschieht auch manchmal mit Christen. Sie erleben die Freiheit, den unglaublichen Gewinn, die ungeahnten Möglichkeiten des Evangeliums. Aber durch ihren Umgang damit geraten sie manchmal auch in ein System, das sie genau wieder zurück versklavt, gefangen nimmt, in die Enge treibt, manchmal sogar noch schlimmer als vorher. Und das ist das, wogegen Paulus im Galaterbrief kämpft. Paulus sieht das bei den Gemeinden in Galatien, dieser römischen Provinz. Er hatte da verschiedene Gemeinden gegründet. Man kann heute nicht mehr genau sagen, an wen er diesen Galaterbrief schreibt, an welche Gemeinde lokal gesehen. Aber er kämpft genau dagegen. Er merkt, dass sie eine Reformation brauchen. Er merkt, dass die Galater im Begriff sind, diese Freiheit zu verspielen, die sie im Evangelium hatten. Wie so Lottogewinner, die die falschen Entscheidungen treffen. Und das sieht er bei den Galatern. Und er möchte sie davor bewahren. Und er sagt den Galatern drei Dinge, macht ihnen in unserem Predigtext von heute auf drei Dinge aufmerksam, die dazu führen können, dass eine Reformation des Herzens geschieht. Er macht sie auf drei Dinge aufmerksam und anhand dieser drei Dinge möchte er in ihnen eine Reformation des Herzens auslösen. Dass sie wieder zurückkommen zu der Freiheit, zu dem Wunder der Erlösung, zu dem Wunder des Evangeliums. Das sind drei Dinge und ihr findet es auch auf dem Predigtflyer nochmal als Überschriften zusammengefasst. Erstens, was wir waren. Paulus macht den Galatern deutlich, was wir waren. Zweitens, was wir sind. Und drittens, was wir sein wollen. Was wir waren, was wir sind und was wir sein wollen. Und anhand dieser drei Dinge im Galaterbrief, Kapitel 4, die ersten 11 Verse, zeigt er ihnen, wie sie wieder zurückfinden können zu einer Reformation des Herzens. Ich möchte jeden Einzelnen einladen, mit mir einzusteigen in diesen Predigtext. Galaterbrief, Kapitel 4, ab Vers 1. 887 ist die Seite in diesen Bibeln, die ausliegen. Galaterbrief, Kapitel 4, von Vers 1. Dort sagt Paulus Folgendes. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch Unmündige waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Paulus beginnt diesen Abschnitt, indem er die Galater darauf aufmerksam macht, was sie waren, was wir waren. Und er beginnt damit, zwei Personen miteinander zu vergleichen, zwei Personen vorzustellen. Da ist einmal der Erbe und da ist der Sklave. Und er spricht von dem Erben und im Zusammenhang wird schnell deutlich, wenn man das dritte Kapitel noch hinzunimmt, der Erbe bedeutet das Volk Israel. Ihnen sind die Verheißungen gegeben, sie sind ein legitimes, offizielles Mitglied von Gottes Haushalt. Der Erbe, der legitime Erbe. Und er sagt, und er stellt den Sklaven hier vor in Vers 1. Der Sklave war einer, der auch zur Familie gehörte, aber nicht erben durfte. Und jetzt sagt Paulus, Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Genauso wie der Sklave nicht das tun kann, was er will, genauso untersteht auch der Erbe, solange er unmündig ist, wie es hier heißt, Vormündern und Treuhändern. Das heißt, Sklave, also Heidenvölker, die Galater, an die Paulus schreibt, du und ich, wir gehören dazu, in diesem Bild sind wir die Sklaven. Also sowohl Erbe, das Volk Israel, als auch die Heidenvölker teilen das gleiche Schicksal, dass sie nicht frei sind, sondern von jemand anderem bestimmt werden. Sie sind nicht frei, wir sind nicht frei, du und ich sind automatisch von uns aus nicht frei. Das sagt Paulus hier. Sowohl der Erbe, das Volk Israel, als auch die Heidenvölker sind hier eine Schicksalsgemeinschaft. Sie unterscheiden sich in nichts, so sagt Paulus das hier, unterscheidet sich nichts von einem Sklaven. Beide werden von außen bestimmt. Aber wer bestimmt denn hier? Wer ist denn derjenige, der das Sagen hat? Wer bestimmt über den Erben und über den Sklaven? Vers 3 gibt uns die Antwort. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten und waren ihre Sklaven. Die Herrschaft also, die hier ausgeübt wird, wird von den Vorstellungen, die in dieser Welt herrschen, ausgeübt. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir, oder? Das ist nicht so ganz einfach mitzugehen, aber ich glaube, es geht. Die Vorstellungen, die in dieser Welt herrschen. Jetzt möchte ich uns bitten, dass wir den Kolosserbrief aufschlagen. Kapitel 2, Vers 20. Dort spricht Paulus noch einmal über diese Vorstellungen und Prinzipien dieser Welt. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Und etwas mehr führt er das am Ende von Vers 23 aus, der letzte Satz. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Die Vorstellungen in dieser Welt, die den Menschen versklaven, das muss also etwas sein, das sowohl für das Volk Israel, das ja unter dem Gesetz lebte, das Mose damals gegeben hat, als auch für die Heidenvölker. Es muss für beide Volksgruppen, für beide gelten. Und das ist das, was in Kolosser 2 beschrieben wird als dem Geltungsbedürfnis des Menschen. Es ist die Ich-Sucht. Es ist die Ich-Bezogenheit des Menschen. Darum geht es Paulus hier. Diese Egozentriertheit des Menschen wirkt wie ein Sklavenhalter. Es versklavt den Menschen. Es ist die falsche Annahme, dass ich mich mit eigenen Mitteln erlösen kann. So viel Elend geht auf das Konto von Egoismus und Ich-Zentriertheit. Egoismus ist der Familienzerstörer Nummer 1. So viele Kriege, so viele Morde, Gewaltverbrechen gehen auf das Konto des Egoismus. Egoismus ist ein Sklaventreiber sondergleichen. Er ist die Ursache dafür, dass den Mächtigen und Reichen das Schicksal der Armen total egal zu sein scheint. Egoismus, Egozentriertheit, Geltungssucht, Geltungsbedürfnis des Menschen, all das bezeichnet Paulus hier als etwas, unter das wir versklavt werden. Es gibt eine geniale Geschichte und eine geniale Erzählung und ein Roman von Robert Louis Stevenson. Und er hat diese Erzählung geschrieben, Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Kennt es irgendjemand, Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Ein paar wenige kennen das. Diese Erzählung von Robert Lewis ist eine geniale Analyse der menschlichen Seele. Und zwar ist es so, die Hauptfigur ist dieser Dr. Jekyll. Dr. Jekyll erkennt eines Tages, ich möchte eigentlich Gutes tun, aber werde ständig blockiert. Da ist etwas Böses in mir, das mich nicht das Gute tun lässt. Also macht er sich daran und als Mediziner kennt er sich gut aus und entwickelt einen Trank. Und mit diesem kleinen Fläschchen, diesem kleinen Trank, wenn er das trinkt, dadurch isoliert er in dieser Erzählung, dadurch isoliert er das Böse von dem Guten. Aus dem Bösen, das wird der Mr. Hyde. Und im Englischen Hyde, sich verstecken, zeigt schon an, dass dieses Böse in jedem steckt, aber manchmal gut versteckt ist. Also mit diesem Trank löst er das Böse von dem Guten. Nachts über ist er Mr. Hyde, der alles macht, was er will. Tagsüber ist er Dr. Jekyll. Es heißt dann dort, als er diesen Trank das erste Mal getrunken hatte, mit dem ersten Atemzug in diesem neuen Leben wusste ich, dass ich schlechter, 10-mal schlechter geworden war. Ein Sklave des ursprünglich Bösen in mir. Und in jenem Augenblick empfand ich diesen Gedanken erquickend und köstlich wie Wein. Das, was ich aus meiner eigenen Seele herauslöste und allein aussandte, um seinen Vergnügungen nachzugehen, war ein von Grund auf boshaftes und schändliches Geschöpf. All seine Handlungen und Gedanken waren selbstsüchtig. So beschreibt Dr. Jekyll diesen Mr. Hyde, den bösen Teil seiner Seele, seiner Natur. Dieser Mr. Hyde ist zu schrecklichen Dingen fähig. Und im Verlauf des Romans wird berichtet, wie er Andenken zerstört, wie er sogar vor Mord nicht zurückschreckt, wie er Menschen vergiftet, wie er Gotteslästerungen in der Handschrift von Dr. Jekyll, es war ja eigentlich die gleiche Person, an die Wand kritzelte und all diese Dinge. Ein furchtbar böses Wesen, dieser Mr. Hyde. Total geschockt. Und zutiefst bestürzt, was da in seiner Seele war, entschließt sich Dr. Jekyll, diesen Trank nicht mehr zu trinken. Feierlich, er vernichtet alle Fläschchen, will diesen Trank niemals wieder anrühren. Und er sagt, ich möchte Gutes tun. Ich möchte das ganze Böse, was Mr. Hyde verbrochen hat, irgendwie wieder gut machen. Und er beginnt Menschen zu helfen, sich aufzuopfern, ohne ein Entgelt Leuten zu helfen. Er ist schließlich Arzt und kennt sich sehr gut aus. Bis er irgendwann, so nach einem Jahr, völlig erschöpft, auf einer Parkbank sitzt und darüber nachdachte, was er alles Gutes getan hat. Und dann heißt es dort, und ich lächelte, als ich mich mit den anderen verglich, meinen tatkräftigen guten Willen an der trägen Grausamkeit ihrer Unterlassungen messend. Kaum hatte ich diesen selbstherrlichen Gedanken zu Ende gedacht, als mich ein Anfall entsetzlicher Übelkeit, verbunden mit Schüttelfrost, überkam. Ich blickte an mir herab. Ich war wieder Mr. Hyde. Ich finde diese Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde deshalb so faszinierend, weil sie ganz scharf analysiert, wie wir Menschen ticken und wie wir gestrickt sind. Was zeigt uns diese Geschichte? Diese Geschichte zeigt, dass der Egoismus, diese Selbstsucht grundsätzlich auf zwei unterschiedlichen Wegen unterwegs ist. Der erste ist, ich lebe, wie ich will. Ich lasse das Böse in mir völlig freien Lauf, den Egoismus und die Selbstzentriertheit, dass ich selber im Zentrum des Universums stehe. Ich halte mich an keine Regeln. Egoismus pur. Oder auf dem zweiten Weg. Ich lebe besonders gut und decke dadurch das Böse zu. Wie war das nochmal auf der Parkbank bei Dr. Jekyll? Er wurde nicht trotz seiner guten Werke zu Mr. Hyde, sondern gerade wegen seiner guten Werke wurde er zu dem bösen Mr. Hyde. Weil all das Gute, das er getan hat, ihn letztlich wieder überheblich machte, anderen gegenüber. Weil er sagt, schaut mal, wie er beobachtete sein eigenes Leben und sagte, schaut, wie gut ich unterwegs bin, wie gut es, wie viel Gutes ich tue, wie wunderbar ich anderen Menschen helfe, völlig kostenlos. Das machte ihn stolz und wieder völlig ich-zentriert und er wurde wieder zu Mr. Hyde. Wie man es auch dreht und wendet, man bleibt ein Sklave des Egoismus. Und genau das meint die Bibel mit Sünde. Das ist die Ursünde, das ist der Kern von Sünde. Ich bin mein eigener Heiland. Ich brauche keinen anderen. Wie jemand es mal ausgedrückt hat, die beste Methode, Jesus aus dem Weg zu gehen, besteht darin, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Je mehr ich mich bemühe, ein perfektes Leben zu leben, ohne in der Gnade Jesu zu stehen, desto näher komme ich dem Punkt, wo ich mich anderen wieder überhebe. Wo ich doch wieder, gerade wegen all dieser guten Taten, zurück in den Egoismus und die Selbstzentriertheit verfalle. Wer in diesem Kreislauf lebt und bleibt, der akzeptiert Jesus als Helfer, als Lehrer, als einen guten Menschen, von dem man viel lernen kann, aber niemals als Erlöser, denn dafür bin ich selber zuständig. Aber genau das ist die Lösung, die Paulus in den nächsten Versen beschreibt. Wir brauchen einen Erlöser. Wenn wir an diesem Punkt bei uns selber stehen bleiben, dann spüren wir schon, wie die Sklaverei unser Leben im Griff hat. Und da kannst du alleine nicht raus. Das gilt dir, wenn du heute hier bist, wenn du alleine im Zentrum bist, dann kommst du da nicht raus. Du lebst in dieser Sklaverei. Aber jetzt spricht Paulus über das Nächste, was er den Galatern weitergeben möchte. Das war, was sie waren. Und jetzt will er sie darauf aufmerksam machen, was sie sind. Die Verse 4 bis 7. Doch, und ich liebe dieses Wort doch an dieser Stelle, die Sklaverei ist so erdrückend. Wir kommen da nicht raus. Doch, sagt Paulus hier, sagt Gottes Wort uns. Doch, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist die Lösung. Oder sollte ich lieber Erlösung sagen? In jeder Religion heißt es, tu das, befolg diese Regel, halte dich daran, kasteie dich selbst, verzichte darauf, meditiere das und lang genug und dann wird Gott dich annehmen. Und wir haben gesehen, dass so eine Basis immer in der Sklaverei des Egoismus stecken bleiben wird. Immer. Entweder wird man aus dem System ausbrechen und alle Regeln brechen, oder man wird so perfekt wie möglich versuchen, die Regeln einzuhalten, um sich dann trotzdem genau dadurch wieder über andere zu setzen, die das eben nicht schaffen. Das Evangelium von Jesus Christus ist grundlegend anders. Es ist vollkommen anders. Es bietet nämlich einen echten Ausweg. Die Sklaverei des Egoismus ist so tief in uns verankert, dass nur die Kraft der Gnade davon befreien kann. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. der geboren worden ist, wie es hier heißt, von einer Frau. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Deshalb hat Gott gesagt, dass Jesus sterben soll für die Schuld aller Menschen. Deshalb wurde er Mensch. Deshalb starb er am Kreuz, damit er dir und mir die größte Sünde von allen, dass wir Gott in unserer maßlosen Ich-Zentriertheit ablehnen und meinen, unser eigener Heiland zu sein, vergeben kann. Deswegen kam Jesus, um uns aus dieser Ich-Bezogenheit und dieses Drehen um uns selbst herausholen kann. Wer dieses Geschenk, und genau das bedeutet Gnade, ein Geschenk, annimmt, wer Gott bittet, ihn zu vergeben, bekommt eine neue Identität. Er wird zu einem Sohn und einer Tochter Gottes. Und als Zeichen dieser neuen Identität bekommt er oder sie den Geist seines Sohnes. Und der ruft, aber lieber Vater. Und genau das geschieht mit der Gnade. Merken wir? In diesem Vers richtet sich plötzlich der Blick weg von mir selber hin zum Vater, hin zu Gott. Die Blickrichtung verändert sich. Ich muss mich nicht mehr bemühen, meine selbst gesteckten religiösen Messlatten zu erreichen, damit ich mich gut und geliebt fühle. Das Evangelium sagt, dass ich ein so hoffnungsloser Fall bin, dass Jesus für mich sterben musste. Ich muss aber auch nicht in Selbstmitleid vergehen, wenn ich den Ansprüchen nicht gerecht werde. Das Evangelium sagt, dass ich so geliebt und wertvoll bin, dass Jesus für mich sterben wollte. Das ist genial. Das Evangelium, die Gnade, ist hier die Lösung. Ein Mensch, der das verstanden hat, denkt weder zu hoch noch zu niedrig von sich selbst. Eigentlich denkt er gar nicht mehr so viel an sich selbst, sondern die Blickrichtung ändert sich zum Vater. Das ist der Ausweg aus dieser Egoismus-Sklaverei. Das Evangelium von Jesus ist eine Einladung, die bis heute gilt, auch hier in diesem Moment. Wenn du gemerkt hast, Mensch, dazu gehöre ich, ich drehe mich in diesem Egoismus. Ich drehe mich in dieser Selbstzentriertheit. Dann möchte ich dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst Gebet in Anspruch nimmst. Komm auf Leute zu, die hier so einen Weintraubenanstecker haben. Komm auf mich zu, auf einen der Ältesten, auf Matthias. Und wir werden dir helfen, dass du das beenden kannst, dass diese Sklaverei heute in deinem Leben aufhört. Weil Jesus die Hände ausstreckt. Es ist dieses Aber-Vater des verlorenen Sohnes, der zurückkommt, nachdem er ganz tief unten angekommen war, das ihn wieder eingesetzt hat in die Familie. Vater, das waren seine ersten Worte, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Ich bin es nicht wert, ein Sohn zu sein. Und der Vater umarmt ihn, küsst ihn und setzt ihn voll ein als legitimen Erben. Dieser Blickwechsel bringt Befreiung aus der Falle und der Sklaverei des Egoismus. Und jetzt, nachdem Paulus den Galatern gesagt hat, was sie waren, und nachdem er ihnen deutlich gemacht hat, was sie sind, nämlich legitime Erben, Söhne und Töchter Gottes, die den Geist seines Sohnes haben, zeigt er ihnen, was ihre eigene Entscheidung mit ihnen macht, was sie sein wollen. Verse 8 bis 11. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das Ganze anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? In den Gemeinden, in dieser Provinz Galatien, da hatten sich Juden eingeschlichen, Judenchristen, die der Meinung waren, man ist erst dann richtig gläubig, wenn man die Gebote des Alten Testaments einhält. Wenn man sich beschneiden lässt, wenn man den Festkalender der Juden übernimmt. Darauf spielt Paulus hier an in Vers 10. Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und so weiter. Erst dann bist du wirklich Christ. Und Paulus möchte die Galater warnen und sagt, merkt ihr nicht, was passiert, wenn ihr diese Entscheidung trefft? Ihr öffnet dem Egoismus und der Ich-Zentriertheit wieder Tür und Tor. Weil ihr nämlich wieder anfangt, euch über eure Frömmigkeit und das gute Leben, dieses perfekte Einhalten der Gebote, profilieren wollt vor Gott. Vor Gott gut dastehen, euch selbst erlösen. Ihr geht genau dahin wieder zurück, wo ihr herkommt. Der Egoismus bekommt nur einen neuen Anstrich. Damals dientet ihr Göttern, die gar keine Göttern waren. Götzendienst pur. Das war Sklaverei, das war tote Religion. Und sie wollen genau dahin wieder zurück. Mit Hilfe der Gebote des Alten Testaments. Wer bestimmte Tage und Zeiten rechnet, hat nicht verstanden, dass die ganze Zeit Gott gehört. Wer anfängt zu rechnen und zu kalkulieren, oh, jetzt habe ich den Zehnten gespendet, der hat nicht verstanden, dass das ganze Geld Gott gehört. Da schleicht sich wieder eine Religion in unserem Denken ein, der uns in das Zentrum stellt, unsere persönliche Leistung. Paulus macht den Galatern deutlich, wenn ihr auf diese Schiene wieder abrutscht, braucht ihr eine Reformation des Herzens. Ihr fangt wieder an zu zählen, zu feilschen und zu rechnen und euch irgendwie wieder gut vor Gott zu stellen. Eben ihr selber versucht das. Ihr versucht euch selbst zu erlösen. Das endet in der Sklaverei der Gesetzlichkeit. Andere, und das erlebe ich leider auch immer wieder, tappen auch in diese Falle der Ich-Bezogenheit, aber auf dem anderen Weg. Sie sind der Meinung, jetzt habe ich Gnade erfahren, mir ist vergeben worden und jetzt lebe ich in der totalen Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann das Ich, meine Wünsche, meine Rechte, meine Träume wieder in das Zentrum stellen. Jesus hat mich doch befreit. Ich bin befreit von allen Regeln. Volle Freiheit. Ein Kapitel weiter, in Kapitel 5, Vers 13. Geschwister, sagt Paulus den Galatern, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Die Gnade Gottes führt dazu, dass ich mein Leben diesem Heiland anvertraue. Es führt dazu, dass er der Herr in meinem Leben ist. Schaut, ich glaube, es ist eine totale Illusion, dass wir frei von allem sein können. Entweder werden wir versklavt von unserem Egoismus oder wir stehen unter der Herrschaft Jesu. Es gibt kein Niemandsland. Es gibt keine neutrale Zone. Nur das Entweder-Oder. Und Leute, die der Meinung sind, wenn sie zu Jesus gehören, können sie eine grenzenlose Freiheit ausleben, wo das Ich im Zentrum ist, die merken nicht, dass sie wieder in die Sklaverei des Egoismus abrutschen. Der einzige Weg, in der Freiheit zu leben, ist in der Abhängigkeit von Jesus zu stehen. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du heute Morgen hier sitzt und merkst, ich habe mich aus dieser Gnade, aus diesem Leben mit Jesus entfernt. Da ist wieder ein Egoismus in mein Leben hineingekommen, der mich versklavt. Vielleicht der verbissene Versuch, es Gott recht machen zu wollen. Alles richtig zu machen. Und jedes Mal, wenn ich scheitere, bin ich ganz tief unten. Ich bin am Boden zerstört. Und jedes Mal, wenn ich meine Messlatte erreiche und die Menge an stille Zeit und Gebet und Bibelleser erreiche, die ich mir vorgenommen habe, fühle ich mich super gut und frage mich, wieso andere das nicht schaffen. Ob so oder so, du bleibst in diesem Egoismus gefangen. Das Evangelium sagt dir, es geht nicht um dich. Du bist so schlecht, dass Jesus für dich sterben musste. Du bist so ein schlimmer Fall, dass Jesus für dich sterben musste. Und du bist so wertvoll und geliebt, dass Jesus für dich sterben wollte. Wer das verstanden hat, kann eine echte Reformation des Herzens erleben. Der kann erleben, was es bedeutet, in der Freiheit zu sein, wenn es nicht mehr um mich geht. Der kann in eine Freiheit hineinkommen, die ihn an ein weites Land führt, der ihn entspannt und mit einer gewissen Leichtigkeit leben lässt. Ganz nah am Herzen von Jesus. Heute kann der Tag sein, wo das für dich, wo du das neu in Anspruch nimmst. Wo du sagst, ich spüre, das gilt mir. Ich bin so jemand. Dann mach das heute fest. Dann mach das heute fest im Gebet und übergib dich neu Jesus. Und sag, Jesus, das, was ich für meine Rechte gehalten habe, das gebe ich dir ab. Und vertraue dir, dass du die Konsequenzen managst. Dass du dich darum kümmerst. Ich möchte dich herausfordern, dass du diesen Tag nicht einfach so vorbeigleiten lässt, sondern dass du das nutzt. Amen.
Ich bin so froh, dass wir uns gemeinsam unter Gottes Segen stellen dürfen für die kommende Woche. Und ich möchte jeden bitten, der kann und möchte, aufzustehen. Ich bete noch um Gottes Segen. Herr Jesus Christus, du gibst eine Freiheit aus diesem Egoismus. Deine Gnade hat uns befreit. Herr, und ich möchte dich dafür ehren und anbeten. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass wir nicht wieder zurückfallen in die Sklaverei. Ich bitte dich, dass wir tiefer und tiefer begreifen, was das Evangelium bedeutet und was deine Gnade in unserem Leben auslöst. Danke, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen und dass wir auf deiner Seite sind, auf der Seite des Siegers. Amen.